Anna Machen, Papa werden. Die Entstehung des modernen Vaters. Vor einer halben Million Jahre begannen die Väter unserer Vorfahren, bei ihren Familien zu bleiben. Zuvor waren sie nach dem Zeugungsakt einfach weitergezogen. Aus irgendeinem Grund haben sie also ihr Verhalten geändert. Und seitdem hat sich die Rolle des Vaters immer weiterentwickelt. Wie genau, das erfährst du in den folgenden Blinks. Du bekommst zwar keine praktischen Tipps fürs Papa-Sein, dafür bringen wir dich auf den neuesten Stand der Forschung. Du wirst erfahren, welchen Einfluss die Gene auf einen Vater haben, wie ihn sein kulturelles Umfeld prägt und wie unterschiedlich seine Aufgaben an verschiedenen Orten der Welt sind. Blink Nummer 1. Väter sind das Ergebnis von 500.000 Jahren Evolution. Lange Zeit verhielten sich die männlichen Vertreter unserer Vorfahren wie das Klischee eines schlechten Vaters. Sie zeugten Kinder und machten sich dann aus dem Staub. Bei der Betreuung des Nachwuchses war die Mutter auf sich allein gestellt, nur manchmal bekam sie Hilfe von weiblichen Artgenossen. Zur Verteidigung unserer männlichen Vorfahren muss man sagen, ihr Verhalten war aus evolutionärer Sicht sinnvoll. Nach der Theorie des egoistischen Gens, die Richard Dawkins 1976 aufgestellt hat, ist das Verhalten jeder Spezies auf das Überleben der eigenen Gene ausgerichtet. Die beste Strategie für unsere männlichen Vorfahren bestand darin, ihren Samen möglichst breit zu säen. Monogamie war da eher hinderlich. Doch unser Gehirn setzte der Promiskuität ein Ende. Denn der Homo heidelbergensis stand plötzlich vor einem Dilemma. Seine Hirnmasse hatte im Vergleich zu früheren Entwicklungsstufen ungemein zugenommen, weshalb die Köpfe größer geworden waren. Da der Homo heidelbergensis schon aufrecht lief, war das Becken der Frauen zu schmal, um Kinder mit ausgewachsenen Gehirnen und entsprechenden Köpfen durch ihren Geburtskanal zu pressen. Die Lösung der Evolution? Die Kinder kamen mit kleinen und unterentwickelten Gehirnen zur Welt. Dadurch konnten sie, wie heutige Neugeborene auch, gerade mal atmen und trinken und einige wenige Dinge mehr. Da das Gehirn noch einen weiten Weg vor sich hatte, wuchs es noch ein ganzes Jahr nach der Geburt signifikant an. In dieser Zeit mussten die Kinder intensiv betreut werden, während die Kinder früherer Menschenarten viel eher selbstständig gewesen waren. Indem sich die Männer des Homo heidelbergensis in helfende Väter verwandelten, sicherten sie das Überleben unserer Gattung. Mutter und Kind brauchten nämlich dringend jemanden, der sie mit Nahrung versorgte. Nicht nur hatte die Mutter kaum Gelegenheit, selbst nach Nahrung zu suchen, durch die größeren Gehirne wuchs auch der Energiebedarf. Es ist daher nicht verwunderlich, dass die ersten archäologischen Funde von Jagdspeeren in der Zeit des Homo heidelbergensis fallen. Er suchte gezielt nach Fleisch. Um Vätern bei der Monogamie zu helfen, stellt ihr Gehirn übrigens die Hormonproduktion um. Blink Nummer 2. Während der Schwangerschaft gleichen sich die Hormonspiegel von Mutter und Vater an. Überschwängliche Glücksgefühle an einem Tag, Wutanfälle am nächsten. Dass Hormone in der Schwangerschaft eine große Rolle spielen, ist kein Geheimnis. Die damit einhergehenden intensiven Gefühle helfen werdenden Müttern in der Zeit der Schwangerschaft. Ganz zu schweigen von der Geburt. Doch wusstest du, dass sich nicht nur der Hormonspiegel der Mütter verändert, wenn ein Baby auf dem Weg ist? Auch Väter erleben ein neurochemisches Feuerwerk. Ein zentrales Hormon für angehende Eltern ist das Oxytocin. Man kann es als eine Art Schmiermittel für Beziehungen bezeichnen. Je mehr man davon im Körper hat, desto geringer sind die Hemmungen, einem neuen Menschen näher zu kommen. Für die Bindung werdender Eltern an ihr Kind ist das Hormon daher unerlässlich. Bisher ging man davon aus, dass es eine Art Mutterhormon ist. Doch neueste Forschungen zeigen, dass auch der Oxytocinspiegel des Vaters während der Schwangerschaft steigt. Die Entwicklungspsychologin Ruth Feldman hat in zahlreichen Beobachtungsstudien festgestellt, dass werdende Eltern ihre Verhaltensweisen angleichen. Sie ähneln sich in Gesten und Worten. Außerdem passen sich auch Herzfrequenz, Blutdruck und Körpertemperatur aneinander an. Feldman nennt das verhaltensbiologische Synchronie. Darin sieht sie auch die Erklärung für den steigenden Oxytocinspiegel des Vaters. Sein körperliches Verhalten, das in gewisser Weise die Regung der Mutter spiegelt, sorgt dafür, dass sich auch sein neurochemischer Haushalt an den seiner Partnerin angleicht. Mit diesem Mechanismus sorgt die Evolution schon vor der Geburt für eine Bindung des Vaters an sein Kind. Um aber auf Nummer sicher zu gehen, passiert noch etwas anderes. Der Testosteronspiegel, der bei Männern für einen höheren Paarungstrieb sorgt, wird abgesenkt. Das belegen auch Studien des Anthropologen Lee Gettler von der Northwestern University in Illinois. Er untersuchte 624 Männer, die zu Beginn der Studie alle Singles waren. Die zweite Untersuchung fand 5 Jahre später statt. 162 der Männer waren in dieser Zeit Vater geworden. Und ihr Testosteronspiegel war deutlich abgefallen. Bei allen anderen Männern, egal ob Langzeitsingle oder kinderlos in einer Partnerschaft, hatte sich der Testosteronwert nicht geändert. Es sieht so aus, als sei der Evolution ein Geniestreich gelungen. Erst überschwemmt sie die Männer mit Testosteron, damit sie sich paaren. Und sobald dabei ein Kind entsteht, wird der Hahn zugedreht, damit aus den umtriebigen Männern treue Väter werden. Die Neurochemie spielt also eine wichtige Rolle bei der Bindung des Vaters an seine Familie. Aber alles erledigen die Hormone nicht. Nach der Geburt müssen Väter eine besondere Beziehungstechnik anwenden: das Spielen. Blink Nummer 3. Nach der Geburt müssen sich Väter die Sympathie ihrer Babys erspielen. Stillen hat eine ganz pragmatische Funktion: die Ernährung des Neugeborenen. Doch wie du dir nach den ersten beiden Blinks sicher vorstellen kannst, hat sich die Evolution noch mehr dabei gedacht. Durch die körperliche Nähe der Mutter zu ihrem Kind wird bei beiden die Produktion von Oxytocin angeregt, dem Hormon für neue Bindungen. In den ersten Tagen und Wochen nach der Geburt bleibt dem Vater da häufig nur die Zuschauerrolle. Doch das ändert sich, je älter das Baby wird. Da Väter nicht stillen, müssen sie in gewisser Weise etwas aufholen, damit das Baby sich zu ihnen hingezogen fühlt. Und auch hier gibt es einen uralten Mechanismus, den die Evolution den Vätern an die Hand gibt: das Spielen und Toben. Studien zeigen, dass dabei sowohl der Vater als auch das Kind besonders hohe Mengen an Oxytocin produzieren. Und das scheint spannenderweise den Vätern vorbehalten zu sein. Ruth Feldman entnahm in einer Untersuchung Müttern und Vätern Speichel- und Blutproben. Danach ließ sie die Eltern eine Viertelstunde mit ihren Kindern interagieren. Anschließend wurden erneut Proben entnommen. Dabei fand Feldman heraus, dass die Oxytocinspiegel der Mütter vor allem dann stiegen, wenn sie mit ihren Kindern schmusten, während die Werte des Vaters eher beim Herumtoben anwuchsen. Schmusen änderte an den Oxytocinwerten der Väter hingegen vergleichsweise wenig. Dazu passend konnte die Psychologin Shia Azil in einer Studie von 2012 nachweisen, dass bei Müttern und Vätern unterschiedliche Gehirnareale aktiv werden, wenn sie mit ihren Kindern interagieren. Bei der Mutter agiert vor allem das limbische System, das für die Gefühle verantwortlich ist. Bei den Vätern hingegen ist besonders der Neokortex aktiv. Er ist für die Kognition und Motorik zuständig. Interessanterweise haben diese Hirnareale auch unterschiedliche evolutionäre Geschichten. Das limbische System gibt es schon immer. Man könnte auch sagen, genauso lang wie die Mutterschaft. Der Neokortex hingegen gehört zu den neuesten Hirnarealen. Ganz ähnlich wie die Vaterschaft hat er sich erst im Verlauf der Evolution gebildet. Um aber einem Missverständnis vorzubeugen: der neurologische Unterschied hat vor allem etwas mit der sozialen Rolle von Mutterschaft und Vaterschaft zu tun. Studien zeigen, dass bei homosexuellen Paaren ganz ähnliche Unterschiede zwischen den Elternteilen festzustellen sind. Auch hier ist bei einem Elternteil eher das limbische System aktiv und bei dem anderen der Neokortex. Unabhängig von ihren biologischen Geschlechtern können Eltern also in die Rolle der Mutter oder des Vaters schlüpfen. Blink Nummer 4. Die Rolle des Vaters hängt von seinem Umfeld ab und ist nicht an biologische Vaterschaft gebunden. In Paraguay leben die Aceh, eine indigene Gruppe, die mit ihren Nachbarn im Dauerclinch liegt. Da sich die beiden Gruppen oft bekriegen, ist die Sterberate bei den Aceh sehr hoch. Um ihren Fortbestand zu sichern, haben sie daher eine ganz besondere Form der Vaterschaft entwickelt. Die Männer und Frauen der Aceh leben promiskuitiv. Und sie stellen sich die Befruchtung nicht als einmaliges Ereignis vor, sondern als einen Prozess. Zwar betrachten sie denjenigen Mann als Hauptvater, der zuletzt mit der Mutter Sex hatte, bevor ihre Regel ausblieb, doch sind auch alle anderen Männer, die in dem Jahr vor der Geburt mit der Mutter geschlafen haben, die Väter des Kindes. Die Aceh haben dafür verschiedene Kategorien. Neben dem Miare, der es reingeschoben hat, das entspricht dem biologischen Vater, gibt es zum Beispiel noch den Peruare, der es gemixt hat, oder den Bicuare, der seinen Stoff hinzugefügt hat. Als Väter haben all diese Männer die Aufgabe, das Kind zu schützen. Stirbt der Hauptvater, was angesichts des kriegerischen Lebens der Aceh nicht unwahrscheinlich ist, kann das Kind noch auf eine Reihe weiterer Beschützer zählen. Laut dem Entwicklungsforscher Robert Levine von der Harvard University spielt sich die Vaterschaft auf drei Stufen ab. Die Lebensweise der Aceh entspricht der basalsten. Es geht in erster Linie darum, das Überleben der Nachkommen durch physischen Schutz zu sichern. Je nach Umweltgegebenheiten ändert sich die Rolle der Väter. Die zweite Stufe tritt dann ein, wenn die physische Existenz der Kinder nicht durch Kriege oder ähnliche Bedrohungen gefährdet ist. Sie betrifft die wirtschaftlichen Bedürfnisse. Ein Beispiel dafür sind die Aka, die in den Wäldern der Demokratischen Republik Kongo leben. Sie müssen sich nicht vor Angriffen anderer Gruppen fürchten. Aber als Jäger und Sammler leben sie von der Hand in den Mund. Die Nahrungsbeschaffung ist ein Familienunternehmen. Die Väter der Aka jagen, aber sie kümmern sich auch um ihre Kinder, wenn die Mütter als Sammlerinnen unterwegs sind. Die letzte Form der Vaterschaft ist im globalen Norden weit verbreitet. Da physische und wirtschaftliche Sicherheit besteht, kümmern sich die Väter um die soziokulturelle und intellektuelle Entwicklung ihrer Nachkommen. Seine Tochter zum Golfen mit Kollegen mitzunehmen, um ihre Networking-Fähigkeiten zu schulen, kann ebenso dazu gehören wie das Waschen der Strumpfhosen für den Sohn, der täglich für seine Aufnahmeprüfung an der Ballettschule trainiert. Wie du siehst, hängt die Rolle des Vaters stark von den Lebensumständen ab. Doch es gibt auch innere Voraussetzungen, die mit darüber entscheiden, was für ein Vater jemand wird. Blink Nummer 5. Die Gene und die eigene Kindheit können sich darauf auswirken, wie sich ein Mann im späteren Leben als Vater verhält. Für einen schlechten Vater gibt es allerlei Ausreden. Eine hartnäckige lautet, er habe selbst eine schwierige Kindheit gehabt. Und eine weitere will ihn mit seinen Genen entschuldigen. Die Natur hat ihn nun mal so geschaffen, dass er sich nicht besser um seine Kinder kümmern kann. Zeit, sich diese Klischees einmal genauer anzusehen. Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass die genetische Veranlagung einen Einfluss darauf haben kann, wie gut oder schlecht ein Vater zurechtkommt. Über den Testosteronspiegel hast du ja schon gelernt, dass er sinkt, sobald ein Mann Vater wird. Allerdings hat jedermann einen individuellen Testosteronspiegel. Und der wirkt sich durchaus auf sein Empfinden aus. Die Neurobiologin Allison Fleming von der Emory University in Atlanta untersuchte 2002, wie stark Männer auf das Weinen von Babys reagierten. Während das Weinen im Testraum eingespielt wurde, mussten die Männer auf einen Fragebogen ihre Gefühle darlegen. Außerdem maß Fleming ihre Herzfrequenz. Sie kam zu dem Ergebnis, dass Männer, egal ob sie Väter waren oder nicht, umso intensiver mit dem Baby mitfühlten, je niedriger ihr Testosteronlevel war. Und auch die eigene Kindheit hat einen Einfluss darauf, was für ein Vater man wird. Die Experimentalpsychologen Jia Yan, Rachel Hahn und Pei-Pei Li von der Beijing Normal University haben 2016 anhand von 172 Familien untersucht, wie stark Erziehungsmuster von Großvätern auf Väter übergehen. Das Ergebnis war eindeutig. Die Väter, die in ihrer Kindheit selbst Fürsorge erfahren hatten, konnten wesentlich besser mit schwierigen Verhaltensweisen ihrer Kinder umgehen als diejenigen, die eine schwierige Kindheit erlebt hatten. Können schlechte Väter also tatsächlich nichts für ihre dürftigen Fähigkeiten? Nicht ganz. Der Wissenschaftler Daniel Perus von der Université de Montréal hat untersucht, wie ähnlich sich eineiige Zwillinge als Eltern verhalten. Sie waren im gleichen Umfeld aufgewachsen und wiesen naturgemäß kaum genetische Unterschiede auf. Tatsächlich ähnelten sich die eineiigen Zwillinge in ihren Eigenschaften als Eltern stärker als andere Geschwisterpaare. Doch es gab auch bei den Zwillingen Unterschiede. Elterliches Verhalten ist also nicht komplett durch Gene und das Erleben der Kindheit vorherbestimmt. Doch Perus wollte es noch genauer wissen. Nach der Untersuchung von über 1000 Geschwisterpaaren, von denen knapp zwei Drittel eineiige Zwillinge waren, rechnete er Folgendes aus. Das mütterliche Verhalten wird zu 39% durch die Gene bestimmt, das väterliche hingegen nur zu 19%. Auch wenn Kindheit und Gene es manchen einfacher machen als anderen, jeder Vater hat es selbst in der Hand, wie gut er seine Rolle ausfüllt. Blink Nummer 6. Väter spielen eine Schlüsselrolle, wenn es um die akademische Leistung ihrer Kinder geht. Wusstest du, dass wir Menschen die einzige Spezies sind, die dem Nachwuchs aktiv etwas beibringt? Es gibt zwar auch Tiere, die durch Nachahmung lernen, aber die Jungtiere sind dabei ziemlich auf sich allein gestellt. Ein Schimpansenjunges zum Beispiel schaut seiner Mutter aus nächster Nähe dabei zu, wie sie Kokosnüsse knackt. Doch wenn es dann selbst Hand anlegt, bekommt es weder Lob noch Kritik. Nur bei uns Menschen bekommen die Kinder direktes Feedback. Väter haben dabei einen ganz besonderen Einfluss auf den späteren Erfolg ihrer Kinder. Die Wissenschaftlerinnen Irene Flory und Anne Buchanan konnten 2004 in einer Studie der University of Oxford folgenden Zusammenhang herstellen. Je mehr sich ein Vater mit seinen Kindern beschäftigt hatte, desto erfolgreicher waren sie später in ihren akademischen Leistungen. Für die Studie begleiteten Flory und Buchanan 17.000 Kinder über einen Zeitraum von 40 Jahren. Das Ergebnis? Die Leistung der erwachsenen Kinder war nur dann spürbar schlechter, wenn sich der Vater in ihrer Kindheit wenig um sie gekümmert hatte. Das änderte sich auch nicht, wenn die Mutter sehr engagiert gewesen war. Hatte sich dagegen die Mutter kaum Zeit für die Kinder genommen, der Vater hingegen schon, wiesen sie später dennoch gute Leistungen auf. Auf der Studie aufbauend fand der Bildungsforscher William James heraus, dass fürsorgliche Väter ihre Kinder nicht unbedingt intelligenter machen. Was sie jedoch stärken, ist die Einstellung der Kinder zum Lernen. Der Psychologe Bao Shan Zhang von der Shanxi Normal University lieferte dafür folgenden Erklärungsansatz. Fähigkeiten wie soziale Dominanz, Zielstrebigkeit und Vertrauen in das eigene Können sind wichtig für eine positive Lerneinstellung. Und sie sind nach wie vor männlich konnotiert. Natürlich können auch Frauen solche Eigenschaften haben. Doch indem eine Gesellschaft sie eher den Männern zuschreibt, macht sie es männlichen Personen einfacher, sich diese Persönlichkeitszüge anzueignen und sie dementsprechend auch an die Kinder weiterzugeben. Der positive Einfluss hat übrigens nichts mit biologischer Vaterschaft zu tun. Auch Kinder sozialer Väter zeigen bessere akademische Leistungen, wenn sie viel Zeit mit ihnen verbringen. Wie du siehst, gibt es viele wissenschaftliche Belege für den immensen Einfluss der Väter auf ihre Kinder. Gesellschaft und Politik erkennen das zwar mehr und mehr an, trotzdem trifft die moderne Vaterschaft immer noch auf Hindernisse. Blink Nummer 7. Die Rolle des Vaters ändert sich, stößt aber an gesellschaftliche und politische Grenzen. Wenn Väter morgens einen Kinderwagen durch den Park schieben, hören sie schon mal das ein oder andere Kompliment. Wie toll, dass der sich um den Nachwuchs kümmert. Doch das ist nicht nur den Müttern gegenüber ungerecht, deren Engagement bei der Kinderbetreuung als selbstverständlich erachtet wird. Es vermittelt auch anderen Männern den Eindruck, dass der Großteil der Kinderzeit nach wie vor Frauensache ist. Glücklicherweise ändert sich das gesellschaftliche Bild von Vätern immer mehr. Eine Vielzahl an Organisationen erforscht mittlerweile den globalen Zustand von Vaterschaft und untersucht die Gleichstellung in der Elternschaft. Dazu gehört auch die britische Hebammenorganisation Royal College of Midwives. Sie veröffentlichte 2010 ihre Vision einer Geburtshilfepraxis und richtete sich darin erstmals in einem ihrer Berichte auch explizit an die Väter. Unter anderem bot sie ihnen eine intensive Unterstützung in der Zeit vor der Geburt an. Für gewöhnlich richten sich solche Angebote in erster Linie an Mütter. Ähnlich verhält es sich mit dem Urlaub für Eltern. Global gesehen gibt es immer mehr solcher Urlaubsangebote für Väter. Allerdings bieten nur ungefähr die Hälfte aller Staaten weltweit den Vätern die Möglichkeit einer Auszeit nach der Geburt ihres Kindes an. Dem entgegen steht der mehrheitliche Wunsch von Männern, eine solche Auszeit wahrzunehmen. Während sich im Ländervergleich in Kroatien die wenigsten Männer eine Auszeit wünschen, trotzdem noch 61%, sind es 77% in Chile, der Höchstwert. Erfreulicherweise greifen mitunter Firmen selbst ein, wenn der Staat die Väter hängen lässt. So zum Beispiel in den USA. Das Beratungsunternehmen EY beschloss 2017 Folgendes. Der vollbezahlte 16-wöchige Elternurlaub wurde nicht länger nur Müttern, sondern auch den Vätern angeboten. Schon kurz nach der Einführung wurde das Angebot von vielen Mitarbeitern wahrgenommen. Allerdings pausierten die Väter durchschnittlich nur 6 Wochen. Woran liegt das? Anna Machen hält das für symptomatisch für den Stand der Vaterschaft. Wenn es die Möglichkeit zum bezahlten Vaterschaftsurlaub gibt, greifen die Väter zwar zu. Allerdings leben wir im globalen Norden immer noch in einer Welt, in der sich Männer stark über ihre Karriere definieren. Und in der sollte man sich lieber nicht allzu lang vom Arbeitsplatz fernhalten, wenn man es bis in die Spitzenpositionen bringen will. Die alten Rollenbilder, nach denen der Mann das Geld verdient und die Mutter sich um die Kinder kümmert, weichen also nur allmählich auf. Aber sie tun es. Zumindest machen die Erkenntnisse der Vaterschaftsforschung in Bezug auf die Gesellschaft und Familienpolitik vieler Länder Hoffnung auf einen Wandel. Die Kernaussage dieser Blinks, die du gerade gehört hast, ist, dass sich die Rolle des Vaters im Verlauf der Menschheitsgeschichte immer wieder verändert. Auch heute noch kann sie, abhängig vom Umfeld, sehr unterschiedlich sein. Doch eines haben alle Väter, biologisch wie sozial, gemeinsam. Sie sind für ihre Gesellschaft ungemein wichtig. Diese Erkenntnis dringt immer mehr ins kollektive Bewusstsein und sorgt zusammen mit dem Wissen, dass der Vater ähnliche hormonelle Veränderungen durchmacht wie die schwangere Mutter, für ein Aufweichen alter Rollenklischees. Das waren die Blinks zu Papa werden von Anna Machin. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.